Herrschaften, bevor es losgeht, ja, ein Daily am Samstag, ausnahmsweise nicht mit dem Anchorman, aber bevor es losgeht mit diesem Daily am Samstag, ein kleiner, feiner Hinweis auf unseren neuen Partner athleticgreens.com. athleticgreens.com/sportradio-tennis. Dort findet ihr alles, was ihr wissen müsst. Und was findet ihr da? Ihr findet AG1. 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen, etc. Was ist das? Das ist ein Drink, den ihr euch selbst mixt, dauert weniger als eine Minute, ein Messlöffel und 250 Milliliter Wasser. So, wann mache ich das? Ich mache das in der Früh, weil mir mein Triathlon-Coach vor, mehreren Jahrzehnten gesagt hat, pass auf, Frühlauf nüchtern ist das, was dir hilft, also nichts vorm Frühlauf nehmen, aber danach brauche ich mittlerweile AG1. athleticgreens.com/sportradio-tennis, das ist die URL, wo ihr alles findet. Wer noch ein bisschen zögerlich ist, man kann AG1 risikofrei und flexibel testen. Also, bei einer Mitgliedschaft, das wird ganz entspannt nach Hause geliefert und die Mitgliedschaft kann abbestellt werden oder jederzeit pausieren. Es gibt keine Vertragslaufzeit. Und bei AG1 sind sie so von sich überzeugt, dass es eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie gibt. Komplett risikofrei, 2 Monate lang testen, Geld zurück, no questions asked. So, und jetzt zu euch. Für die Sportradio 360 Community gibt es auf athleticgreens.com/sportradio-tennis, Sportradio-Tennis in einem durchgeschrieben, einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und AG1 im praktischen Reiseformat. Zu jeder Mitgliedschaft bekommt ihr 5 AG1 Travel Packs gratis dazu. Fassen wir nochmal zusammen. athleticgreens.com/sportradio-tennis, da geht ihr hin, 90 Tage lang komplett risikofrei testen, die Nährstoffversorgung unterstützen und stark ins neue Jahr starten mit einer neuen Routine.
Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen, wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt.
Günther, lass uns so anfahren. Der Dennis spielt im Moment gerade in Thailand und spielt ganz gut. Wie war die Vorbereitung? Hast du das erwartet, dass er ganz gut reinkommt ins Jahr?
Die Vorbereitung war sicherlich super. Also in erster Linie mal körperlich. Ich weiß nicht, ob du aber Videos angeschaut hast von ihm oder mal ein Match gesehen. Ich habe mir heute Nacht das Match wieder angeschaut. Der ist einfach körperlich messbar natürlich. Weißt du, da hast du mal geschaut, wie war der Status quo vor Tenerife und dann danach. Der hat, glaube ich, 4% Fett verloren. Was sehr viel ist in so einem kurzen Zeitraum. Weil er eben mit diesem Dominik Distelberger, ein Zehnkämpfer, das ist das, was ich immer predige, das sind die einen von den wenigen Sportlern, die mit Werfen, Springen und Laufen zu tun haben. Mhm. Weil die meisten anderen kommen jetzt aus dem Sprintbereich oder aus dem Ausdauerbereich oder aus dem Wurfbereich und die legen nur auf eine Sache Werte. Die hat das für meinen Geschmack sehr gut verbunden. Also der steht mir körperlich sehr gut da. Hat nach dem Monat da in Spanien unten beste Laune gehabt. Habe ich mich nur gewundert, also wie gut der aufgeht. Das haben so wildfremde Leute gesagt. Und dann war die Wahl wahrscheinlich auch klug, nach Thailand zu fahren und nicht nach Australien, wo es dann kann, wenn du auf 180 stehst, umgesetzt dort in die wirtschaftlich gesehen absurd, weil da gibt es einfach, ich glaube, wenn es die erste Runde bei den Australian Open in der Qualifikation fällt, gibt es mehr Geld, als wenn es die 3 Challenger gewinnst wahrscheinlich.
Ja, also aber morgen geht es um $10,000, gibt's, wenn es gewinnen sollte morgen. Ja.
Da sieht er wirklich 10.000.
Ja.
Das ist eh in Ordnung. Für ihn ist wesentlich, dass er einfach mal viele Matches am Stück spielt. Und das sind jetzt 3 Turniere in Thailand. Wenn es jetzt halbwegs so weiterläuft, dass ich sage, erste Woche ist einmal bis dato gut verlaufen. Wenn er jetzt noch ein Semifinale oder so anhängt in den nächsten 2 Wochen, bin ich heilfroh. Aber beim Tennis geht es in erster Linie um die Konstanz. Also da spielt er gut. Das hat er im Training vorher auch schon. Und jetzt ist es so, dass er das halt wirklich bei einem Turnier mal. Und die Matches, die ich gesehen habe, da waren zwar leichte Runden dabei, aber die anderen Matches waren richtig gut gespielt, also heute überhaupt. Also da bin ich sehr zufrieden.
Wen hast du noch dabei gehabt? Ist da der Alex Schewtschenko, den ich gar nicht kannte, aber den ich in Kitzbühel das erste Mal gesehen habe. Wo ist der auch in deiner Gruppe? Wer war da noch mit dabei in Teneriffa?
Das war mit der Schewtschenko, der Neumeier. Dann war von den Deutschen mal mit der Squire und der Struff, die Julia Grabher. Und dann war noch ein ganzer Haufen Junge dabei. Der Misulic war mit. Also das war eine deutschsprachige, gute Gruppe. Die haben sich gut verstanden, weißt? Üblicherweise bei so einem Trainingslager, wo viele Spieler zusammen sind, dann schon ein bisschen irgendwelche Quereleien. Die Gruppe war jetzt nicht so groß, aber auch nicht so klein, dass es jetzt keine Abwechslung gäbe. Oder wenn einer krank ist oder verletzt ist, dass der Laden stillsteht. Die Bedingungen dort einfach optimal. Also so gesehen war das, die Julia hat sehr viel mit den jüngeren Burschen gespielt, also mit den, sagen wir, 16-, 17-Jährigen. Von denen habe ich ein paar mitgehabt. Und die Burschen sind untereinander, der Dennis, Schewtschenko, Misulic, das hat der Neumeier, und wie die zwei Deutschen zugekommen sind, ist es super gewesen.
Ist es für jemanden wie den Neumeier schwierig, dass der ist gleich alt wie der Alcaraz, vielleicht ist er sogar ein paar Tage älter? Musst du so jemanden bremsen oder musst du ihm sagen, pass auf, Alcaraz ist ein Ausnahmetalent und du kannst nicht so gut spielen wie der noch? Wie ist das Mindset von dem Neumeier, der gut Tennis spielen kann, aber der körperlich ja ganz weit davon entfernt ist, so zu sein wie der Alcaraz zum Beispiel?
Du meinst dauerhaft?
Naja, weniger gut. Wie ist seine Perspektive? Also kannst du ihm immer noch einreden, Step by Step?
Für mich ja, weil ich meine, diese Überflieger, ich kann mir nicht einen Überflieger als Vorbild hernehmen. Also er ist körperlich einfach, da spricht man immer vom biologischen Alter, ist einfach anders. Ich kenne Leute, die sind, wenn du jetzt den da drüben anschaust, der hat auch ein biologisch anderes Alter, obwohl er schon jetzt weit über 60 ist, als andere Leute. Also der Unterschied in den jugendlichen 2-3 Jahre ist natürlich noch viel eklatanter. Und ich halte den, ich habe es nicht vergessen, der war sehr lange noch zu Hause, hat dann, jetzt ist er glaube ich 2 Jahre in der Südstadt, ein Jahr davon war beim Heer. Also was jetzt auch nicht davon verliert, dann ist er reingefallen in die Corona-Zeit. Das ist der Alcaraz auch, aber der Alcaraz ist groß war nach der Corona-Zeit, weil da ist schon noch ein Altersunterschied. Ich glaube, dass die ein Jahr oder so auseinander sind. Und bei uns ist das Tennisspielen in der Corona-Zeit schon schwierig gewesen, auch selbst für die Profis. In Spanien, wo du im Freien spielst, ist alles weggefallen. Und für ihn war es noch wichtiger, die Jugendzeit. Ja, dass er in dem Jahr, wo er eigentlich auf der Jugendebene die größten Erfolge hätte feiern sollen, wie er eben 18 war in dem Jahr, kaum was spielen konnte. Und dann, ja, ich hoffe, dass er die nötige Geduld aufbringt, weil Wunder gibt es da keine. Wie du richtig sagst, er ist körperlich jetzt nicht so wie die absoluten Weltklasse-Sportler sind. Da fehlt es auch an Schnelligkeit und dann teilweise an Schnellkraft bei den anderen Schlägen. Da geht es wieder um die Kombination Laufen, Springen, Werfen. Ja, so ein Aufschlag etc., wenn ich halt mit 180 serviere und die anderen servieren mit 210, mit einem halbwegs ähnlichen Prozentsatz, tue ich mir schwer. Und die Dinge aufzuarbeiten, ist ja der Prozess, der dauert nicht 3 Monate, sondern es dauert halt Jahre.
Wo Julia Grabher letztes Jahr unter die Top 100 gekommen, da sagst du, sie war dabei, hat mit den Jungen gespielt, gewinnt jetzt erste Runde in Auckland gegen die Marcinkova, guter Sieg, wie ich finde, und hat dann überhaupt keine Chance gegen die Fernandes. Ich glaube, die haben in der Halle spielen müssen. Ist das noch ein Level zu gut für sie, die Fernandes, die mittlerweile auch ausgeschieden ist, oder wo ist die Julia jetzt aus deiner Sicht?
Ist gut informiert, ist unglaublich. Ich finde, sie gegen die Marcinkova, das Match habe ich mal angeschaut, war richtig gut. Ja, das Match gegen die Fernandes habe ich nicht gesehen. Nur wie du richtig gesagt hast, sind die in die Halle gegangen. Sie hat gesagt, in der Halle, wenn die ist jetzt so, bis dato sonst so noch keine Hardcourt-Spezialistin. Also, da fühlt sie sich sogar eigentlich unwohl. Dass sie dort ein Match auf Hardplatz gegen eine gute Spielerin gewonnen hat, ist für mich einmal schon angenehm. Die Erwartungen, dass das dann so weitergeht. Am Anfang habe ich gedacht, wenn die gut spielt, ist gegen die Fernandes vielleicht auch eine Chance, war schwach. In der Halle auf einem viel schnelleren Boden hat die einfach gesagt, das war ja der Aufschlag von ihr zu schnell. Und ihre eigenen Aufschläge, sie hat 10 Doppelfehler serviert und hat jeden zweiten Aufschlag um die Ohren gekriegt direkt. Ja, und da ist die Fernandes natürlich ausgesprochen unangenehme Spieler sind, die ja für mich bei den US Open, wo die zwei jungen gegeneinander gespielt haben, auch die vielversprechendere war und sich jetzt nicht besser entwickelt hat, aber die mittlerweile auch deutlich höher steht als die Raducanu. Eine gute Spielerin, glatt verloren, das Ergebnis finde ich ist ernüchternd, aber die Niederlage als solche ist jetzt nicht unerwartet.
Okay, ja, der Raducanu, jetzt nur, ich weiß, du bist mehr im Männertennis, aber meine Theorie ist folgende: Bei den Frauen, die Goff muss möglichst bald ein großes Turnier gewinnen und die Raducanu muss wieder gut werden, weil sonst geht das Frauentennis den Bach runter, weil es gibt keine Persönlichkeiten mehr. Günther, da siehst du irgendjemand, für den es sich lohnen würde, außer diesen beiden? Weil die sind beide, die haben irgendwie eine Aura, die beide, finde ich, ein Charisma, obwohl sie noch recht jung sind. Aber für wen sollte man eine Eintrittskarte kaufen auf der WTA-Tour?
Also das Tennis gefällt mir von der Schwierigkeit schon sehr gut. Das Tennis von der gefällt mir sehr gut als Person. Ich bin kein Freund von einer, der ständig umgeben wird von Mentaltrainern. Und du fühlst, wie wenn die dort an der Leine geführt werden. Aber spielerisch ist die eine Sensation. Und wird ihr doch aus Sloane Stephens gefallen, wenn die wieder gut spielt, weil der Typ ist, gut spielen kann. Ich weiß,
die hängt würde dich brauchen, weil die ist so faul. Ja, das ist Wahnsinn.
Ist ein Wahnsinn. Ich weiß, der Stober Alex arbeitet mit ihr. Und mit dem bin ich in letzter Zeit wieder relativ viel in Kontakt. Und der hat gesagt, das ist ein Wahnsinn. Nicht? Wie satt die schon sind in dem relativ frühen Alter. Da ist Agri ins Leben zurück, viel Geld. Ich glaube, sogar gut verheiratet. Aber es gibt sicherlich Frauen, die interessant werden anzuschauen. Und ich beschäftige mich aufgrund von der Grabe natürlich wesentlich mehr wieder mit dem Damen-Tennis. Also das vor 2 Jahren gehabt, auch wie ich mit der Svitolina trainiert war, habe ich mir das sehr genau angeschaut letztes Jahr, wenn ich da in Rom und bei diesen Turnieren eben war und gesehen habe, wie die spielen. Aber aus deutscher Sicht, was da gibt es schon ein paar gute Spielerinnen, wo ich so, oh ja, da gibt es ein paar gute Spieler. Wie hätten die geheißen, die ich also da gesehen habe?
Die Niemeyer ist gut. Du meinst die Linkshänderin, wo mir der Name jetzt nicht einfällt, bei den French Open, die gegen die Halep
ganz richtig, ganz
gewonnen fast.
Der Fall, so richtig drauf.
Nastassja Schunk.
Die Schunk. Ja. Die Schunk, solche Leute. Ich glaube, die Schunk trainiert jetzt mit Ibrahim Sate. Mit Benny. Und das sind schon Sachen, wo ich mir dann was erwarten könnte. Die spielt auch attraktives Tennis. Aber wie du richtig sagst, weißt du, also, das wird immer ein Problem sein. So eine Ära, wie durch beide Williams-Schwestern, muss man sagen. In erster Linie redet man nur mehr von der Serena, aber die Venus halt auch. Ist ein Wahnsinn, dann einen Übergang in die nächste Generation zu finden. Der wird nicht von einem Tag am anderen gehen. Der wird jetzt einmal vielleicht ein halbes Jahr, ein Jahr, 2 Jahre so ein bisschen das Ganze vermeintlich langweiliger sein. Und dann wird sich das sicherlich wieder mal auftun. Ja, ich weiß jetzt nicht, was in Europa ist. Ja, ein paar Spanierinnen, die ganz gut. Aber Superstars schaffen wie eine Williams kannst du nicht am Reißbrett. Da muss viel, viel zusammenpassen, so wie Alcaraz, da passt es auch wieder viel zusammen. Weißt du, da fallen die großen Spieler raus und der steigt direkt mit einem Grand Slam-Sieg ein. Ja, jetzt ist nur die Frage, kommt der zweite Grand Slam gleich jetzt? Oder wird man sehen, wie er sich gegen einen Djokovic tut? Das habe ich schon in Salzburger Nachrichten gefragt. Das ist das, wo ich sagen kann, ist er schon auf dem Niveau wie ein Djokovic? Ist er auf einem Niveau von einem, ich sage noch einmal, Zwerge vom Team, wenn die in Höchstform sind? Ja. Der Rest hat da ein bisschen nachlassen bei den Herren. Was ist bei den Herren so aufregend interessant? Alcaraz ist ein Naturereignis wieder. Ja. Aber dann schaut man Ruud, der ist Nummer 2. Ja. Der Nadal ist Nummer 3 in der Welt, wenn wir es durchgehen. Schon wenig interessant. Nummer 4 ist das der Medvedev oder
Djokovic? Ja, Djokovic Tsitsipas. Ist, glaube ich, Moment 4, aber Tsitsipas...
Ich glaube, Tsitsipas ist 4, Djokovic ist 5. Djokovic ist kein Thema, ja, der wäre ja Nummer 1. Hätte auch höchstwahrscheinlich die US Open gewonnen, hätte er mitgespielt. Ja. Dann wäre das auch wieder anders. Der hat einen richtigen Glücksgriff gemacht. Wie du richtig sagst, wenn ein Goff oder wenn die Raducanu nicht so deppert gewesen wäre und nach den Dings, wäre die ein Superstar schon. Aber wie viele Fehler kann ein Mensch innerhalb von 2 Jahren machen? Ist unvorstellbar. Also aus meiner Sicht und aus der Ferne das zu beurteilen, ist immer heikle Geschichte. Also man kennt ja nicht, aber wenn einer so oft einen Trainer wechselt, zu einem Zeitpunkt, wo ich meinen größten Erfolg hatte, ist einfach vertrottelt. Und ich bin kein Freund von Trainer, nicht weil ich selber Trainer bin, sondern weil ich weiß, wie wichtig es ist, dass man einen Spieler gut kennt und umgekehrt. Das hat weitaus mehr Vorteile als Nachteile, weil diese, es sind ja meistens nur Veränderungen, aber im seltensten Fall Verbesserungen. Die führen gerade in Einzelsportarten nicht zum großen Erfolg, weil das ist relativ klar vorgegeben, mit welchen Mitteln Sportler erfolgreich sein können, müssen oder werden. Ja, das, je nachdem, in welcher Altersklasse das ist. Du weißt genau, wenn einer 25 oder 30 ist, den werde ich nicht mehr umwandeln in einen Aufschlagvolleyspieler, wenn er ein Grundlinienakrobat ist. Ja, und das passiert dann nicht.
Jetzt warst du ja gerade beim Dominik jemand, der mein Eindruck war, wo du gesagt hast, der Dominik soll so viel spielen als möglich, weil er die Matchpraxis braucht. Jetzt habe ich den Eindruck, dass der Ferrero mit Alcaraz fast das Gegenteil macht. Der versteckt den ja fast. Der spielt jetzt nächste Woche Couillon, 3 Tage Exhibition, hat aber kein Vorbereitungsturnier gespielt. Ist das aus deiner Sicht eine Vorsichtsmaßnahme, glaubst du, weil er doch schon ein bisschen Verletzungen gehabt, der Alcaraz? Oder ist es einfach so ein anderer Typ, wie der Dominik in dem Alter war, dass er nicht so viele Matches braucht?
Na, wie viele Turniere hat er heuer gespielt, also heuer 2022?
Ja, gar nicht so viel. Der hat immer Pausen eingelegt. Hat er 15, 16 Turniere?
Nein, der wird schon mehr gespielt als 16. Ich weiß jetzt nicht genau. Also der hat sicherlich um die 20 Turniere gespielt. Aber schau dir mal an, ein Spieler, der jetzt nicht körperlich eine derartige Naturgewalt ist, und der andere immer. Mein Lieblingsbeispiel ist der Ali Asim. Ein Spieler, der mir nicht taugt.
Nein, ja, auch nicht.
Super Spieler, gefällt mir, hart Arbeit. Das sind die Leute, die mir auch ruht. Das sind Leute, die mir taugen aufgrund der Herangehensweise an ihre Karriere. Diszipliniert, ewig lang arbeiten. Ich sage, wenn sie das Bösere bist, die können, bringen keine Katze hinterm Ofen vor. Aber spielen richtig gutes Tennis. Wie viel hat denn Alcaraz, Ali Asim gespielt heuer?
Der hat extrem viel gespielt. Also der hat ein bisschen, dann spielt er noch Davis Cup. Der hat sehr, sehr viele Partien gespielt.
Richtig, der hat diese World Team Cup, der hat diese ganzen Sachen gespielt. Ich glaube, der hat 27 Turniere gespielt. Ja, und für mich ist es von Spieler zu Spieler unterschiedlich. Kann ich sagen, okay, viel spielen ist gut, wenig spielen ist schlecht. Mein Paradebeispiel, wenn es um viel spielen geht, werden immer der Meckern und der Federer bleiben. Der Meckern hat in seiner besten Saison wie viele Matches gespielt?
Das war, glaube ich, wie er 73-2 gehabt hat oder so, kann das
83-2.
Sein?
83-2. Ja. Ah, okay. Also der hat an die 80 oder über 80 Turniermatches im Einzel. Vom Doppel reden wir gar nicht, weil der hat bei jedem Turnier auch noch Doppel gespielt und ist meistens gewonnen. Wenn du heute einen Spieler hast, der mehr als 60 Matches im Jahr spielt, hast du die Nummer 1. Also den mit den meisten Matches.
Ja. Ja,
und wenn die Leute jetzt spielen 20 Turniere und dann kommst du auf, spielst 60 Matches, musst du schon quasi regelmäßig Viertelfinale spielen. Ein Federer hat in seiner Karriere wie viel Matches?
Also er hat 1200, glaube ich, gewonnen und was weiß ich, 500 verloren.
Ich glaube, es sind 1500, vielleicht sind es sogar 1600 Matches, ja, die er in seiner Karriere gespielt hat. Rechnen wir mal auf 20 Jahre 1600 Matches. So, erleichtert sind 80 Matches im Jahr. Kein Doppel, keine Exhibitions, nichts dazu gezählt. Und Jahre dabei, wo er nichts gespielt hat. Also, und wo das Vielspielen immer als negativ dargestellt wird, verstehe ich nicht. Wenn ein Spieler wie der Alcaraz, wo man nicht weiß, hat ihm der Sieg bei einem Grand Slam nicht gut getan oder nicht, im Schädel. Ja, da muss man auch jemanden wieder dann einmal. Danach hat er dann nicht überragend gespielt. Da hat er eigentlich ein paar depperte Niederlagen gehabt.
Ja. Der Davis Cup hat er verloren, aber gut, das war 3-4 Tage später. Da,
das ist noch nicht weh, aber ich glaube, hat er per Sieg gespielt oder verloren?
Ja, per Sieg hat er früh verloren und dann hat er eben die Saison aufgehört, weil er irgendwas mit Bauchmuskel gehabt hat, angeblich.
Ich weiß es nicht, aber warum soll ich jemanden spielen lassen, der einen Grand Slam gewonnen hat, der 18 Jahre alt ist oder 19? Bedeutungslos. Die Spieler, die als Teenager Grand Slam Turniere gewinnen, muss ich anders behandeln. Als jemand, der sich also bis zu seinem 23, 24, 25 Lebensjahr jetzt dorthin arbeiten muss. Ja, ein Safin, ein Boris Becker, ein Wielander, ein Sampras. Diese Leute, die sehr jung, wenn du möchtest, auch auf Federer oder solche Leute, aber die aufgrund Djokovic, die aufgrund ihrer Physis bestens geeignet sind. Wie fit ist auf, Djokovic mit seinen, was sind 37 Jahren oder 36 Jahren, jetzt ist ein Federer. Ja, und der kommt nach einem halb- oder einjährigen Verletzungspause zurück und gewinnt einen Slam-Turnier. Das sind Spiele, die kann ich ja nicht mit normalen Maßstäben messen. Und an denen darf man sich noch erinnern, also als Trainer schon gar nicht. Wenn ich ein Spieler bin, ein Junger, und ich die träumen ja davon, das ist ja kein realistisch, aber ein Trainer muss das realistisch betrachten. Was führt bei der betreffenden Person zum Erfolg? Da muss ich immer Ursprünge und Ursachen verstehen. Das sind zwei Begriffe, die Leute gar nicht mehr verstehen, was bedeutet. Was ist der Ursprung einer Sache? Was ist die Ursache für eine Sache? Ja. Und wenn du jetzt den Dominik mit dem Alcaraz vergleichen möchtest, schmeichelhaft, beide US Open-Sieger, ja. Nur der Weg dorthin ist ganz ein anderer. Ja. Und der ist halt mit einem Ferrero sehr gut beraten, weil das ist definitiv einer der härtesten Arbeiter. Also wenn du von Schleifen sprichst, das ist einer der Oberschleifen, und das ist auch der Grund, warum das wahrscheinlich mit dem Zverev jetzt nicht langfristig funktioniert hat. Ja, weil der hat den natürlich in der Zeit anders herbeutelt. Kannst auch so ein Fehler, weil das muss halt langsam dorthin führen, kann nicht jemand von Anfang am anderen dann so belassen. Ich glaube aber nicht, dass der jetzt so besonders verletzungsanfällig vom Typ wäre und dass das Verletzungsgründe hätte, dass der jetzt die Pausen einlegt.
Zwei, drei Worte noch zum Dominik. Wenn man jetzt schaut, wer im letzten Jahr einen Tausender gewonnen hat, da war der Carreño Busta, netter Spieler, keine Chance gegen Dominik. Djoric, netter Spieler, schlechter als der Dominik. Rühne gewinnt Paris, okay, da sind viele Sachen zusammengekommen. Und Taylor Fritz gewinnt auch ein Tausender-Turnier. Und der Dominik hat bis jetzt erst eins gewonnen, nämlich Indian Wells 2019. Ist es jetzt, wenn man so auf die Jahre zurückschaut, war es irgendwie eine Ehre für den Dominik, in der gleichen Ära zu spielen wie Djokovic, Federer und Nadal und dann eben diese großen Titel nicht zu gewinnen? Oder man kann es eh nicht ändern, aber könnte ein kleines bisschen angefressen sein, dass es ihm nicht ein bisschen leichter gemacht worden wäre? So wie jetzt, weil jetzt, wenn er in seiner Normalform spielen würde, dann müsste er ja 3, 4, 5.000 jetzt eigentlich gewonnen haben.
Wenn der Dominik normal spielen würde, wäre das in den letzten, noch einmal, für mich waren die letzten zwei, drei Jahre, aus welchen Gründen noch immer, ja, beim Dominik weit unter dem Niveau. Ja, aber er hat dem Spieler, den du vorher aufgezeigt hast, eines voraus, nämlich er hat einen Grand Slam-Titel. Ja, und er war mehrmals im Finale von anderen, also das darfst du nicht vergessen. Und die mit der Konstanz, mit der der Dominik seit 2016 auf Sand gespielt hat, ist für mich auch beeindruckend. Und natürlich eine Ehre, mit großen Spielern gleichzeitig zu spielen. Ich glaube, dass dem Spitzensportlern die Ehre, mit dem am Platz zu gehen, wurscht ist. Die wollen gewinnen, auch wenn die jetzt ihre Allzeitgrößen da verehren und bewundern. Aber der Dominik hat die Leute alle zu ihren Glanzzeiten geschlagen. Weißt du? Jeden von denen. Auch bei großen Turnieren, das darfst du nie vergessen. Ja, also das ist etwas, wo ich dann, der hat angefangen, in Dalle hat er geschlagen, das erste Mal, glaube ich, in Buenos Aires oder bei irgendeinem Turnier. Ich weiß nicht, wo das war.
Ja, 7-6 im dritten, glaube ich.
In Südamerika, ich weiß, Buenos Aires. Ja. Das war, wann war das? 2016. Ja, und da waren die in Top-Verfassung. Er hat einen Federer auf Rasen geschlagen.
In
Stuttgart, im Semifinale, weißt, nicht in der ersten Runde oder wo. Das sind alles Dinge, wo ich sage, die können für mich anders bewertet. Für mich dauert, um eine Veränderung bei einem Sportler, also bei einem Tennisspieler, eine klar erkennbare Veränderung, Verbesserung oder Verschlechterung zu erkennen, dauert zwischen 12 und 18 Monaten. Ja. Und dann geht es langsam bergauf oder langsam bergab. Konstant und mit einem jedem klar erkennbaren Ausmaß. Banana ist, pass auf, spiel keinen Spin mehr, weil den kannst du nicht wie im schnellen Slice, dann kannst du den Ball dreimal öfter reinspielen und der gewinnt ein, zwei Matches mehr, ist das bedeutungslos. Aber eine wirkliche Verbesserung, dass einer physisch klar besser ist, ja, ist das ein langer Zeitraum. Außer er war schon einmal dort. Ja, dann geht es vielleicht ein bisschen schneller. Runter geht es für alle relativ gleich schnell. Und schaut einmal, die Leute haben die längere Zeit nichts machen. Das ist schwierig, schwierig, schwierig. Ein Federer hat den wir jedes Mal bei jedem Interview anführen, aufgrund von Pier Paganini nie, nie seine physische Qualität eingebüßt. Nie. Hat er nicht laufen können, hat er für den Oberkörper was gemacht, hat er für den Oberkörper was gemacht, hat er für die Achse was gemacht. Er war immer fit, der ist gekommen und hat sich bewegt wie ein Ballerina. Und weißt du, wie lange es dauert, dass sich der so bewegt hat? Das ist ein Prozess, der überzieht, aber die Arbeit mit dem seit er 15, 16 ist. Und am Anfang haben sie über den gesagt, der will nirgends Rennen und nicht gewinnen, weil der Konstanz und das Ganze dann immer die gleichen Geschichten. Der hat gearbeitet wie ein Ochse. Und wenn du aufhörst mit der Sau, hat er den Paganini jemals gewechselt?
Nein, nein.
Nee, ja. Heute noch.
Eines habe ich noch, Günther. Meine Theorie ist, es gibt ganz, ganz wenig Spieler, die den Djokovic Best of Five beim Grand Slam Turnier schlagen können, vom Können her, und die sich zweitens zutrauen. Da ist der Dominik einer davon. Ich bin mir allerdings, ich glaube nicht, dass der Dominik vom Kopf her wieder dorthin kommt, dass er auf den Platz geht in Melbourne im Viertelfinale und sich denkt, ich kann das Match heute gewinnen. Ich sehe den Zverev, wenn er gesund ist, und vielleicht den Alcaraz, aber sonst niemanden. Wen siehst du noch, der wirklich an Djokovic, wenn er sich nicht selber schlagt, was er manchmal macht, aber weniger bei Grand Slam Turnieren, wer kann jemanden wie Djokovic vom Können her und von der Birne her schlagen?
Von den noch Aktiven sicherlich der Nadal, wo das Fragezeichen momentan ist, wie der körperlich beieinander ist. Meines Erachtens, glaube ich, dass einer wie der Rune, ja, wenn der so drauf losspielt, sicherlich das Zeug hat, weil wenn du den im Finale von einem Tausender schlagst, einer, der mir nie mehr erwähnen will, ist der Shapovalov. Das ist einer, der mir extrem taugt, extrem gefährlich ist. Ja, also Best of Five, vielleicht schlagt er nicht in fünf Sätzen, aber den kann er in drei oder vier schlagen, weil der einfach außergewöhnlich gefährlich spielt. Die restlichen Spieler, ich weiß nicht, bei den Italienern, die dann dabei ist, weißt du, der Musetti hat ganz gut gespielt gegen Djokovic
in Paris
hat dann verloren, aber es war eine gute Vorstellung. Der hat sich halt auch jetzt nicht so sprunghaft entwickelt wie Alcaraz. Und zum Dominik noch, wenn der Dominik in Australian Open im Viertelfinale ist und dort gegen Djokovic trifft, glaube ich, dass er sich wieder zutraut zum Beispiel. Ja, da ist die Frage, kommt er da mal ins Viertelfinale jetzt schon beim ersten Antreten wieder? Würde er so weit kommen und ich bin dort gegeneinander, dann traut sich der Dominik selber definitiv wieder zu.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.